Und dann kam das Buch zufällig tatsächlich so ziemlich genau in der Phase raus, als diese Querdenken-Proteste anfingen. Und von da an stand mein Telefon nicht mehr still. Also die Welt ist ein Komplex, aber in der Welt von Verschwörungsideologen hat man halt immer das Böse, das da oben, das man für alles verantwortlich machen kann. Ich glaube schon, dass wir analog besser miteinander streiten und besser miteinander reden als auf Social Media.
Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Talk der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Christian Krell und ich freue mich sehr, diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren zu dürfen. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf unser heutiges Gespräch und auf unsere heutige Gesprächspartnerin. Die einen beschreiben Sie als sehr renommierte Sozialpsychologin, als jemand, der sich wie keine zweite mit Verschwörungserzählungen auf wissenschaftlicher Grundlage auseinandergesetzt hat. Für die anderen ist sie Teil dieser Verschwörungserzählung und steht für die da oben, die alle nur versuchen, uns etwas vorzumachen. Wir werden darüber reden. Herzlich willkommen, Pia Lamberti. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Pia, wir beginnen unsere Gespräche immer damit, dass wir unsere Gäste nach einem Ort der Gerechtigkeit fragen, einem Ort, den sie mit den Anfängen ihres Engagements für ihr Thema in Verbindung bringen. Gibt es so einen Ort auch bei dir?
Boah, ich habe darüber nachgedacht, ob es so diesen einen Ort gibt. Also gerade wenn man das jetzt vielleicht eng führt auf das Thema Verschwörung. Und ich glaube, es gab aber mehrere Momente, die mich geprägt haben in meiner gesellschaftspolitischen Haltung. Also wenn ich, darf ich mehr sagen?
Unbedingt. Als eins?
Ja, das ist doch schon mal gut. Also ich muss da an eine Situation denken, da war ich, ich glaube 7 Jahre alt. Und habe Fernsehen geguckt und da lief eine Dokumentation, da ging es um Schlachthöfe. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich will das nicht unterstützen, ich esse kein Fleisch mehr. Und das war das vorletzte Mal tatsächlich, dass ich Fleisch gegessen habe und bin seitdem Vegetarierin.
Wow.
Also so, das ist halt nicht mein Beruf, aber trotzdem, glaube ich, Teil meiner Grundhaltung. Ich musste auch an eine Situation denken, da war ich so 11 vielleicht und wir waren, also Freundinnen und ich, unterwegs einfach so spazieren gegangen, was man halt mit 11 so macht. Und da gab es dann eine Situation, in der es zu einer, ja, weiß ich nicht, Art Prügelei kam, also so einer Übergriffigkeit. Und ich war 10 Meter davon entfernt und hat gemerkt, so ich irgendwie da muss man was machen, das passiert gerade Gewalt, ne? Also es war wirklich sehr aggressiv, was da passierte. Und meine damaligen Schulfreundinnen sagten, nee, lass uns mal weitergehen. Und das hat mit mir so einen tiefen Schock mit 11 ausgelöst. Ich dachte, ich möchte nie wieder in eine Situation kommen, wo man keine Zivilcourage zeigt. Und das habe ich, glaube ich, also ich glaube, das habe ich ganz doll verinnerlicht. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Verschwörung reden oder Verschwörungserzählungen, ist es vor allem über so Esoterik und den Gesundheitsbereich gekommen, weil ich in meinem Umfeld Menschen mit schweren Erkrankungen hatte, wo es dann ja Versuche gab, das alternativ medizinisch in Anführungsstrichen zu heilen, was ich ganz furchtbar fand, weil es natürlich, also das, was gemacht werden sollte, halt wirklich magische Sachen waren und da eben auch so Ärzteverschwörungen und so eine Rolle gespielt und mich dann eben früh dafür sensibilisiert hat, welchen Schaden sowas auch anrichten kann. Also das wären jetzt so 3 kleinere Geschichten.
Und letzteres ist ja total tragisch, ne?
Ja.
Daneben zu stehen und zu schauen, wie sich jemand Hoffnung schafft selber und man eigentlich von vornherein weiß, nee, die Hoffnung, die wird enttäuscht.
Genau, also wir haben es jetzt, also das Beispiel von mir, das waren wirklich so Sachen wie zu einer Hexe zu fahren, zu einer vermeintlichen mit einem Kristallzimmer und solche Sachen, ne? Und das war halt aus der puren Verzweiflung erwachsen. Also nicht, weil sie irgendwie böse waren oder irgendwas, sondern weil sie so verzweifelt waren über die Diagnose und damit dann nicht umgehen konnte. Und ich finde, das beschreibt auch so dieses Leid, was da häufig ja auch drin steckt, gerade wenn wir über Gesundheitsthemen sprechen, ne? Verunsicherung, Leid, all das. Ja, und das hat mich tief geprägt.
Also du hast ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, hier und da studiert, Philosophie, Kulturwissenschaften. Und dann gibt es aber so einen relativ raschen Fokus, wenn ich das richtig überschaue, auf Psychologie. Hing das damals schon zusammen? Also wolltest du da quasi so ein bisschen rausfinden, wie sowas funktioniert, wie da die Mechanismen sind? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Also eigentlich wollte ich immer Psychologie studieren, aber ich gehöre zu den Menschen, die jetzt nicht das 1er-Abi hatten und habe mich damals nach der Schule wild beworben auf alles, was mich so interessiert hat, also Psychologie, dann vielleicht auch so, also das heißt vielleicht dann so Pädagogik, soziale Arbeit, also alles, was so in diesem Themenfeld war und auch Philosophie und weil ich damals keine Ahnung hatte, wie Zeitabläufe sind und so als Erste, die in der Familie studiert hat, bin ich in der Philosophie gelandet. Muss man, genau, ne? Also wie die Dinge halt sind, wenn man keine Ahnung hat. Und habe das dann auch erstmal studiert und fand es auch total spannend. Also ich finde auch, dass mich das bereichert hat, weil die Psychologie oft nicht so gut ist, was Definitionen und so angeht. Finde ich, ist das eine ganz schicke Kombination. Aber ich habe dann im Laufe der Jahre gemerkt, mein Herz hängt immer noch an der Psychologie, das ändert sich nicht und ich möchte gerne den Weg gehen. Genau, und habe das dann auch gemacht und mich haben aber eben ja die Themen Diskriminierung, Abwertung, Vorurteile einfach immer interessiert und warum das so ist. Und ich habe viel in diesen Bereichen auch gearbeitet, also auch schon im Studium. Ich habe ganz lange geschlechtersensible Jugendarbeit, also vor allem mit Mädchen gemacht, in Berlin an Forschungsprojekten teilgehabt und so, genau. Und so ist dann der Weg gekommen und als ich dann nach einem Masterplatz suchte, fing es gerade so an, dass die Sozialpsychologie mir mit dem Thema Verschwörungsglauben auseinandersetzte. Das waren so die ersten zarten Gehversuche und Roland Imhoff war so der Erste in Deutschland, der das gemacht hat. Der wurde dann mein Doktorvater und deswegen bin ich dann nach Köln gegangen, um bei ihm zu studieren und auch zu arbeiten und dann später meinen Doktor zu machen, ja.
Also ich als Wahlrheinländer muss sagen, dass das natürlich die richtige Entscheidung ist, in die Dom- und Weltstadt Köln zu gehen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Genau, du hast dann promoviert in dem Themenfeld und hast dann ja auch sehr rasch publiziert dazu. Und du hast ein Buch geschrieben mit Katharina Nockun, Fake Facts heißt das. Und ich glaube, das ist 2020 rausgekommen und es war das Buch für diese Zeit. Ja, es gibt manchmal Serien zu einer gewissen Zeit, Filme zu einer gewissen Zeit. Das war das Buch zu der Zeit. Ihr habt es geschrieben, bevor die Pandemie kam.
Genau. Ich glaube, haben wir das 2018 uns überlegt oder 2019? Irgendwie komme ich manchmal mit den Jahren vor der Pandemie ein bisschen durcheinander. Irgendwann haben wir uns das überlegt, haben das Buch fertig geschrieben und eigentlich war es schon Abgabe gewesen. Und dann kam Corona. Und wir saßen da und dachten, ja Mist, das ist genau das Thema. Da wird die verschwörungsideologische Welt sich draufstürzen. Und haben dann angefangen, noch ein Kapitel dazu zu schreiben. Und das war ja überhaupt nicht einfach. Mhm. Wie schreibt man über eine sich gerade entwickelnde Pandemie, von der also ne, man ja auch nicht weiß, wie geht das weiter, wie groß wird das, wie lange dauert das und so weiter, ein Buchkapitel, das nicht hemmungslos veraltet ist, wenn das Buch auf den Markt kommt. Und dann haben wir halt versucht, sehr vorsichtig zu sein, vor allem auch zu gucken, was wissen wir aus anderen Pandemien oder Epidemien, wie ist da so der Stand. Und dann kam das Buch zufällig tatsächlich so ziemlich genau in der Phase raus, als diese Querdenken-Proteste anfingen. Und von da an stand mein Telefon nicht mehr still. Also es war wirklich verrückt. Es war überhaupt nicht das, mit dem ich gerechnet hatte. Als wir uns entschieden haben, das Buch zu schreiben, dachte ich, na, das ist ein Nischenbuch. Wer liest das denn? Wer liest denn, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten es hat, aber ein dickes Buch, in dem es um so ein Nerd-Thema geht. Also ne, das ist ja mal lustig, vielleicht auf einer Party. Da war das dann auch immer, dass Leute gerne mit mir darüber geredet haben, aber wirklich so tief da reinzugehen. Naja, und mit Corona war alles anders. Und auf einmal steht man auf Spiegel-Bestsellerlisten und also hätte ich auf jeden Fall überhaupt nicht mitgerechnet.
Und mein Eindruck, ich bin gespannt, ob du den teilst, ist, dass das Thema nicht wieder weggegangen ist. Ne? Also die Pandemie war dann weg, aber die Verschwörungserzählungen waren sowieso da. Aber auch die Aufmerksamkeit ist so ein bisschen geblieben, oder?
Ne, also ich würde schon sagen, die Aufmerksamkeit ist stark zurückgegangen.
Okay.
Also das war in der Pandemie sehr präsent und nahm dann wieder ab, obwohl ich es glaube, also eigentlich total wichtig finde, sich damit nach wie vor zu beschäftigen, weil genau, die Weltbilder sind ja noch da. Nur weil wir gerade nicht die Proteste in so großem Maße sehen, heißt das ja nicht, dass das verschwunden ist als gesellschaftliches Problem. Zum einen gibt es nach wie vor Querdenken-Proteste. Also das ist ja wirklich, die sind seit, was haben wir jetzt, 25, 3-4 Jahren, seit jede Woche auf der Straße. Das ist eine kleine Gruppe, aber die sind noch da. dann hat sich das ja auch nochmal verlagert auf das Thema Ukraine. Und Russland nutzt ja auch einfach schon sehr lange auch Verschwörungserzählungen für die eigene Agenda. Also ne, Putin, der selber in Reden von einem besetzten Deutschland redet oder also und an so Reichsbürger-Narrative anschließt. Es gibt von, oh Gott, ich habe vergessen, von welcher, von der US-Behörde ein Dokument oder ein Research Paper, das ich super spannend finde. Da geht es um 100 Jahre antisemitische Desinformation aus dem Kreml, weil der Kreml natürlich auch von Anfang an Antisemitismus immer wieder für Desinformation genutzt hat. Mhm. Also ne, das sehen wir ja auch gerade, dass Zelensky angegriffen wird, weil er jüdisch ist, dass da eben ja viele antisemitische Tropen immer wieder verbreitet werden. Kommt vielleicht auch nicht von ungefähr, dass so Formate, also ne, wir haben ja zum einen Russia Today, die das machen und Propaganda verbreiten, aber es gab eben auch Red als Plattform, die eher sich an Linke richtet und dann über Nahost geht und solche Sachen. Genau, also es ist nach wie vor da, auch beim Thema Klima. Ich glaube auch, dass die Stärke der AfD viel darüber auch erklärt werden kann, aber das Bewusstsein ist weg, weil es selten tiefe gesellschaftliche Debatten über autoritäre Tendenzen gibt. Mhm.
Lass uns ein bisschen darüber reden, was Verschwörungserzählung so attraktiv für den Einzelnen machen kann. Das ist ja so, das habe ich bei dir gelernt, dass Verschwörungserzählungen nichts Neues sind historisch. Die gab es schon immer. Und das scheint ja vielleicht irgendetwas zu sein, was aus unterschiedlichen Gründen Menschen, ich weiß nicht, Halt, Orientierung, was weiß ich, gibt. Also wie kommt es dazu, dass Menschen diese auf den ersten Blick vielleicht absurd, faktenfrei anmutenden Erzählungen so in ihr Leben lassen?
Also ich glaube, man kann da auf unterschiedlichen Ebenen drauf schauen. Wenn wir auf so einer individual-psychologischen Ebene drauf gucken, gibt es so drei Hauptmotive, warum Menschen daran glauben. Einmal eben, weil es Struktur in unsicheren Zeiten geben kann. Die Welt ist ja geordneter, ne? Also die Welt ist ein Komplex, aber in der Welt von Verschwörungsideologen hat man halt immer das Böse, das da oben, das man für alles verantwortlich machen kann. Also man muss sich nicht mehr mit zum Beispiel, weiß ich nicht, Lobbyismus, wirtschaftlichen Abhängigkeiten, sondern man hat diese einen bösen Akteur. Genau, das ist so der erste Grund. Der zweite Grund sind auch soziale Funktionen. Ne? Also man sieht sich als auserwählt, als die Person, die wirklich die Wahrheit sehen kann. Wir haben uns das in Studien angeguckt, dass ein starkes Bedürfnis nach Einzigartigkeit mit dem Verschwörungsglauben zusammenhängt. Genau, ne, hat so eine Gruppenfunktion, man schweißt sich zusammen gegen die bösen Schlafschafe. Und der dritte ist eben, es macht die Welt irgendwo auch verständlich auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist so die Individualebene. Neuere Arbeiten beschäftigen sich auch mit so einer eher so einer Makroperspektive, dass zum Beispiel Ländern, in denen es viel Korruption gibt, da gibt es auch mehr Verschwörungserzählungen. Das heißt, da ist es dann auch eine Reaktion auf real weltliche Missstände, die Misstrauen schüren. Oder da, wo die Demokratie weniger ist, hat man auch mehr Verschwörungserzählungen. Das sehen wir ja gerade auch in den USA ganz gut, ne? Dass mit dem Siegeszug von Trump Verschwörungserzählungen normalisiert werden und Teil des Politikbetriebs werden. So. Also das heißt, ich finde es wichtig, genau diese Interaktion zu verstehen zwischen was in der Welt und an unserem politischen System führt dazu, dass Menschen sowas glauben und was befeuert das, aber genau, was sind auch die individuellen Faktoren, die das begünstigen. Und das eine ist, warum glauben Leute daran und das andere ist, warum verbreiten Leute das. Und da gibt es ein ganz spannendes neues oder neueres Paper, das das erklärt mit dem Wunsch nach Chaos. Der Wunsch nach Chaos ist ein psychologisches Konstrukt, das im Endeffekt sagt, Menschen, die glauben, dass sie nicht das kriegen, was ihnen zusteht, also der alte weiße Mann, der glaubt, ne, jetzt wird er bedroht, die versuchen, diesen wahrgenommenen Statusverlust herzustellen, indem sie die Gesellschaft zerstören wollen. Und das machen, indem sie Verschwörungserzählungen teilen. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, da so drauf zu gucken, wie so politische Inhalte von Leuten aus narzisstischen Kränkungen heraus genutzt werden. So, also das heißt, dass man auch solche Interaktionen hat.
Ja, also wir haben so eine individuelle Ebene, wir haben so eine gesamtgesellschaftliche Ebene und wir haben diejenigen, die diese Erzählungen verbreiten. Wir haben ja schon so verschiedene Akteurskreise da angesprochen, die diese Erzählung verbreiten. Du hast ganz zu Beginn den Gesundheitssektor angesprochen, Esoterik, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Du hast aber auch schon angesprochen, dass es da politische Akteure gibt und hast kurz gesagt, da gibt's oder gab es irgendwie sowas eher link angehauchtes, gab eher etwas rechts angehauchtes. Kann man das politisch verorten, Verschwörungserzählungen?
Ja und nein. Also es gibt mittlerweile eine Reihe an Studien und auch so groß angelegteren ländervergleichenden Analysen, die zeigen konsistent, dass der Glaube an Verschwörungen vor allem erstmal am rechten politischen Lager zu finden ist. Das sehen wir ja auch, ne? Alle rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien nutzen das mehr oder weniger stark, rechtsextreme Akteure nutzen das etc. pp. Aber es gibt auch, also um das in der Fachsprache zu sagen, es gibt einen linearen Effekt, je rechter, desto mehr Verschwörung.
Okay.
Und einen sogenannten kurvilinearen Effekt bedeutet, dass wir das auch, aber schwächer bei Leuten finden, die sich stärker links verorten. Ne, da hat man ja auch also Misstrauen gegenüber dem System und so weiter, was sich in gewissen Kreisen, also nicht generell, aber in gewissen Kreisen, auch in Verschwörungserzählungen äußern kann. Und das haben wir in der Vergangenheit ja immer wieder gesehen, dass so entweder so Bilder verwendet wurden, ne? Die Krake, das gab es vor 10, 15 Jahren, war das ja auch in so eher linkeren Kreisen noch ein Bild, was häufiger verwendet wurde. Wir sehen das in ja antisemitismusoffenen linken Gruppierungen auch, die auch oft ein sehr verschwörungsideologisch geprägtes Weltbild haben können. Mit die Medien sind das Böse, der Staat ist das Böse und so weiter. Also auch da findet man das. Und ich finde generell ist immer gut, wenn man kritisch auch auf die eigene politische Bubble guckt. Also ich glaube immer dann, wenn man denkt, bei uns in meiner Politgruppe ist alles super, wir haben keine Probleme, dann wird es gefährlich, weil jede Gruppe hat Anschlussfähigkeiten an problematische andere Gruppierungen. So, also mir würde keine Gruppe einfallen, ja, wo das jetzt nicht der Fall ist. Und ich glaube, man muss da mal sehr wachsam sein, auch bei sich, dass eben genau solche Gruppen nicht kommen und Schaden anrichten.
Ja, also stärkere Ausprägung am rechten Rand, aber keiner ist frei davon sozusagen. Wenn man auf die Menschen schaut, kann man das sozialstrukturell auch irgendwie einordnen. Ich habe ein bisschen beim Lesen das Gefühl gewonnen, ich bin die Zukunft der Verschwörungsbewegung, biografisch, als Mann, der die Lebensmitte hinter sich hat. Stimmt es? Etwas ältere Männer.
Ich musste jetzt gerade kurz überlegen, ob man die Lebensmitte hinter sich hat.
Ja.
Aber
also ich bin jetzt 47 und vermutet, also ich hoffe,
erste Drittel.
Sehr gut, das gefällt mir. Ja.
Genau, nee, also es gibt bei Alter und Geschlecht meines Wissens nach noch keine konsistenten Ergebnisse. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich die Frage halt häufig bekomme. Und ich hatte das Gefühl, das ist in den Studien eher noch so Kraut und Rüben. Da bräuchte es, glaube ich, mal eine systematische Meta-Analyse zu. Was mein Eindruck war, ist, dass das auch nochmal so ein bisschen themenspezifisch sein kann. Also, dass zum Beispiel im Gesundheitsbereich es teilweise bei Frauen stärker der Fall ist. Aber das ist eher ein Gefühl nach der Durchsicht der Studien, als dass ich das wirklich zahlenmäßig unterlegen kann. Was man aber als Effekt konsistent findet, ist Bildung. Bildung wird in der empirischen Sozialforschung meistens gemessen über Schulabschluss erstmal. Und da gab es einen Kollegen, der hat sich das mal genauer angeguckt, weil ne, das klingt für uns ja immer so, als wäre das eine Erkenntnis, wenn man sagt, der Schulabschluss. Als würden wir dann was wissen. Aber eigentlich wissen wir ja überhaupt nichts, weil warum denn? So. Also ne, das Zertifikat macht ja jetzt noch nicht den Verschwörungsglauben, also dass ich dann ein Abi in der Hand habe, sondern das müssen ja irgendwelche Faktoren darunter sein. Und was er zeigen konnte, war, dass wahrgenommene soziale Klasse und die Wahrnehmung, nicht von der Gesellschaft gehört zu werden, eigentlich die erklärenden Faktoren waren. Also gar nicht der Bildungsabschluss, weil die Leute jetzt in Anführungsstrichen dümmer sind. Intelligenz spielt da gar keine Rolle so sehr, sondern tatsächlich eher dieses, ich bin nicht Teil der Gesellschaft. Und da sind wir ja wieder bei den Makrofaktoren quasi, die ich vorher genannt habe. Ne? Also dann, wenn die Demokratie geschwächt ist, dann, wenn Korruption groß ist und so weiter. Und das sehen wir dann eben auch beim Kontext Bildung. Und das ist ja tatsächlich nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern Menschen, die eben ja keinen Hochschulabschluss haben, kein Abitur haben, werden ja in der Gesellschaft tatsächlich weniger gesehen. Die sind weniger wahrscheinlich Politikerinnen oder Journalistinnen oder weiß ich nicht was. Also all die, die eine Sichtbarkeit bekommen. Genau, und das schlägt sich dann da nieder.
Und ist es dann eine an der Stelle quasi so eine Selbstermächtigungsstrategie oder ist es auch so eine Deutungsstrategie in dem Sinne, naja, da sieht man es ja, die Mächtigen, die da oben, stecken ja alle unter einer Decke.
Also es wird als Versuch der ja, Ermächtigung oder der Reduktion von Kontrollverlust verstanden. Aber nur wenn man was versucht, heißt das ja nicht, dass es konstruktiv ist. Ne? Also weiß ich nicht, auf eine Trennung kann man ja auch mit verschiedenen Strategien reagieren. Viel Alkohol trinken zum Beispiel ist eine Strategie, ob es die beste ist, I don't know. Genau, und da ist das halt ähnlich, ne? Also wir wissen zum Beispiel, dass der Glaube an Verschwörungen so einen Angstloop quasi erzeugen kann. Also dass man nicht weniger ängstlich wird, sondern ängstlicher über die Zeit, weil das ist ja also wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und uns in dieses Weltbild eindenken, dann ist das ja eine extrem bedrohliche Welt, ne? Du gehst vor die Haustür und dann siehst du da oben Flugzeug, denkst so, fuck. Da kommt Gift raus. Dann gibt dir jemand einen Geldschein, dann denkst du auch, du wirst vergiftet. Dann liest du die Zeitung, denkst, die ganzen Medien sind alle gesteuert. Also du bist ja in einem permanenten Apokalypse-Szenario im Endeffekt. Also das heißt, es ist ein Versuch der Bewältigung, der aber scheitert, weil es eigentlich alles noch schlimmer macht.
Das ist tragisch, ne?
Ja.
Lass uns ein bisschen darauf schauen, wer das steuert oder wer solche Erzählungen in die Welt setzt. Du hast eben schon sozusagen Motive benannt, warum das einzelne Personen tun können, ne, aufgrund sozusagen so biografischer Ängste, Kontrollverluste, was weiß ich. Wir haben es aber auch, wenn ich das richtig überschaue, zunehmend mit staatlichen Akteuren zu tun. Stichwort Russland. Welche Rolle spielen die?
Also generell würde ich erstmal vorwegsetzen, dass aus meiner Sicht, was Verschwörungserzählung so in Anführungsstrichen erfolgreich macht, ist die Kombination aus, das ist was Altbekanntes, also immer die gleichen Muster, ne? Die da oben. Ne? Und das ist dann ja auch eine Form von Narration, die auch historisch tradiert wird, ne? Also in Familien weitergegeben wird, als Weltbild, als Ideologie und dadurch irgendwie auch bekannt ist, als Narrativ. Aber es kann sich immer auf alles neu aufsetzen. Also ne, es ist ein Terroranschlag, es ist ein Brand, es ist eine Naturkatastrophe. Du kannst immer dieses Muster auf das anwenden. Und diese Kombination macht es, glaube ich, so gefährlich und so gut tradierbar. So, und das sehen natürlich auch autoritäre Akteure, die das versuchen für sich zu nutzen. Genau, Russland macht das recht stark, dass sie mit verschwörungsideologischen Narrativen arbeiten, die dann ja wiederum auch zum Beispiel von deutschen Querdenkenszenen und so weiter aufgegriffen werden. Also wenn man dieses Thema schon länger verfolgt, 2014 fing das ja beispielsweise an, dass sich so das verschwörungsideologische Milieu mehr auch auf der Straße quasi gezeigt hat. Das hatten wir vorher meines Erachtens nicht so sehr. Mhm. Und zwar mit den sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden. Genau. Und da haben sich rechtsextreme Akteure mit Leuten, die sich irgendwie eher links sahen oder irgendwie orientierten, zusammengetan und für den Frieden demonstriert. Klingt ja erstmal sehr toll, aber das war eben genau die Zeit, in der ja die russische Aggression gegen die Ukraine begann. Die Krim-Krise, Annexion der Krim und so weiter. Und was halt da passierte, war nicht, dass Russland verurteilt wurde. Wenn man für Frieden ist, würde man das ja denken. Mhm. Sondern, dass eben die NATO war der Feind, Israel war der Feind, die EU und so weiter. Und Russland wurde dann eben ja im Endeffekt freigesprochen von der Verantwortung. Und das war so die Grundlage. Und danach kam dann ja auch so Pegida langsam und so der Rechtsruck kam ins Rutschen. Das heißt, genau, da haben wir eine gewisse Historie. Auch damals war Russia Today schon mit dabei und hat das alles begleitet und versucht, ja, auch immer Öl ins Feuer zu gießen. Also deswegen finde ich das schon wichtig, diese Wechselwirkungen zwischen autoritären Staaten und so dem, ja, in Deutschland vorhandenen Rechtsextremismus oder autoritären Tendenzen auch zu verstehen, weil diese Wechselwirkung ist da. Das sehen wir ja auch mit der AfD und Russland Connection oder China Connection. Autoritäre Akteure verbünden sich halt am Ende. Genau. Und dann ist vielleicht die eigene Positionierung nicht mehr so ganz so wichtig.
Ja. Ihr habt ja auch in dem Institut, wo du, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wo du als Geschäftsführerin tätig bist, erzähl mal, ihr habt euch die Bundestag...
Ich bin nicht mehr Geschäftsführerin.
Nein. Ja.
Nein, ich bin letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.
Ja, aber du bist da und stellst deine Expertise da nach wie vor zur Verfügung.
Ja, ich bin da. Ich habe es auch mitgegründet.
Wunderbar. CEMAS ist das Stichwort. Wir verlinken das in den Shownotes nochmal. Auch weil es da jede Menge interessante Informationen gibt. Unter anderem eine Untersuchung der Bundestagswahl der letzten, 2025, gerade frisch erschienen. Wie war da dieser Einfluss von unterschiedlichen staatlichen Akteuren, den du eben skizziert hast?
Genau, also wir haben... beziehungsweise meine Kolleginnen, die ganz tolle Analysen dazu gemacht haben, mehrere russische oder prorussische Kampagnen identifiziert, die eben versuchten, ja, verschiedene politische Akteure zu diskreditieren. Im Wahlkampf davor waren das ja vorrangig die Grünen, die im Fokus standen. Jetzt war es erstmalig auch die CDU, die da mit adressiert wurde. Genau. Und letztendlich ist es ja was man eigentlich immer erwarten kann, dass wenn es Wahlen gibt, dass dann eben versucht wird, diese auch zu diskreditieren. Was nochmal so ein paar neuere Kampagnen sind, ist, dass versucht wird, auch Faktenchecker mit Falschinformationen zu überfluten, damit die nicht mehr die gute Arbeit machen können, sondern ja, einfach quasi auf falsche Fährten gelenkt werden. Also da sehen wir schon eine Zunahme. Es gab ja jetzt auch das Lagebild Cyberkriminalität, da kam ja auch nochmal raus, dass hybride Bedrohungen zugenommen haben. Und das ist auch das, was wir sehen. Also der Ton wird insgesamt rauer, autoritäre Kräfte haben überall Aufwind. Also ich glaube, das kann man so sagen, sei es eben, ob es andere Staaten sind, aber eben natürlich auch in Deutschland. Fängt bei der AfD an, hört aber garantiert nicht auf. Und ich glaube, das ist einfach eine Gegenwart, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, wie man damit am besten umgehen kann, weil das schon einfach nochmal eine andere bedrohliche Lage ist als nochmal vor 5 oder 10 Jahren.
Total. Ich war ganz beeindruckt in gewisser Weise von der Wirkmächtigkeit, als einer meiner Söhne nach Hause kam mit einem Freund, 6. Klasse, und der sagte, der Merz, der will doch Krieg. Und ich habe Herrn Merz nicht gewählt, das will ich gerne hier transparent machen, aber natürlich glaube ich nicht, bin fest davon überzeugt, dass Herr Merz keinen Krieg will und dass es auch keine vernünftigen Gründe dafür gibt. Und offenbar gab es da irgendwas, was er gesehen hat, was in seiner Familie oder so eine Rolle gespielt hat, was bei diesem 12-Jährigen so ein Bild festgesetzt hat. Und ich finde, das zeigt super die erschreckende Wirkmächtigkeit.
Aber weißt du, was das war?
Nee.
Das fand ich spannend.
Total. Also hat auch so ein bisschen auch mich in dem Moment überrumpelt. Ne? Da müssen wir gleich hinschauen, wie man damit gut umgehen kann. Oh. Es ist Zeit für unser Dafür- und Dagegen-Spiel.
Eieiei.
20 Begriffe. Und die Idee ist, dass du kurz sagst, bist du dafür und oder dagegen.
Okay.
Und wir fangen an. Erasmus-Semester.
Cool. Dafür?
Ja, dafür. Kostenfreier ÖPNV?
Ja, dafür.
Okay. Die anstehende Wiedervereinigung von Oasis?
Ich habe dazu keine Meinung.
Okay, das ist auch legitim.
Ich bin eine popkulturelle Niete.
Die 4-Tage-Woche?
Ja, geil. Ich glaube, Leute brauchen diese... Darf ich mehr sagen als dafür oder dagegen? Bestimmt, ne? Oder? Ja. Dann kommen wir zwar nie weiter, aber egal. Also ich glaube, gerade wenn alles so belastend ist, ist das gut, wenn Menschen sich auch mal einen Tag nochmal anders beschäftigen können.
Ja, finde ich natürlich.
Und Zeit fürs Ehrenamt.
Ein Aspekt, der total unter die Räder kommt in diesen Tagen, ne, wo wir über dieses mehr Arbeiten reden. Telegram als Messenger.
Oh, dagegen.
Ja, dagegen. Faktenchecks.
Yay.
Was macht einen guten Faktencheck aus? Wie muss der sein, damit es hilft?
Also es gibt Ansatz, der kommt aus der psychologischen Forschung oder kommunikationswissenschaftlichen Forschung, das Fakten-Sandwich. Und das wurde experimentell getestet, dass das gut funktioniert. Und da sagt man quasi, Achtung, hier kommt ein Fake. Dann sagt man ganz kurz nur den Fake. Also jetzt wirklich nicht mit Bild und Video und weiß ich nicht was. Dann ordnet man den ein und sagt dann nochmal, ne, das war ein Fake und entlässt dann die Leute. Und dieses Sandwich funktioniert tatsächlich ganz gut. Was schlecht funktioniert ist, wenn man den Fake auf die erste Insta-Slide packt und nur ganz kleine schreibt, dass es falsch ist. Ah, alles schon gesehen, alles schon gesehen. Und ich finde auch einen sachlichen Ton wichtig, einen einordnenden Ton, genau, Kontext.
Die Sandwich-Strategie. E-Books, dafür dagegen?
Ich war lange Typ Papier, mittlerweile finde ich es geil.
Okay, eine Veränderung. KI, künstliche Intelligenz.
Ich weiß gar nicht, ob man da dafür oder dagegen sein kann. Also so wie es jetzt ist, ist es nicht so geil, aber ich glaube, es hilft uns auch bei vielen Dingen.
Genau. Braucht ein.
Sorry, Wetter. Es gibt leider manchmal Grautöne.
Ist in Ordnung. Aber jetzt glaube ich, wird es eindeutig. Pizza mit Sauce Hollandaise. Na?
Nein, also manchmal, ganz selten, finde ich es okay und dann aber auch ein bisschen zu fettig. Also ich sag jetzt was ganz Kontroverses. Lieber Pizza mit Ananas.
Wow, du bist mutig, ja.
Ja.
Also,
ich muss mir neue Hassbubbles erschließen.
Damit wird es sicher gelingen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Okay, wir lassen das so stehen. Ich bin ganz verlockt, intensiver darauf einzugehen, aber wir lassen das so stehen. Ein TikTok-Verbot für unter 16-Jährige.
Ach, ich weiß nicht, ich finde das immer irgendwie nicht so. Nee, ich glaube nicht. Eher, also, wenn es Forschung gibt, die mir zeigt, dass das total gute Effekte hat, aber eher nein.
Okay. Homeoffice.
Ja, geil.
Homeopathie.
Aber Büro zwischendurch auch.
Okay, ist auch gut, mal rauszugehen. Homöopathie.
Oh nee, oh da habe ich mich in letzter Zeit auch öfter drüber gestritten. Nein.
Klares Nein.
Keine Magie.
Okay, keine Grautöne hier.
Mm-mm.
Der Digital Service Act der Europäischen Union.
Also gut, dass es ihn gibt.
Okay, ein bedingtes Ja.
Ein bedingtes, ja, also ja, es ist gut, dass es sie gibt.
Okay. Der EU-Beitritt der Ukraine.
Ich bin dafür.
Gut. Gewerkschaften.
Dafür.
Glaubst du?
Selbst, also bis ich Geschäftsführung war, war ich auch selber Gewerkschaftsmitglied. Jetzt muss ich wieder eintreten.
Okay, ich verstehe. Manchmal ändert sich der Blick auf die Dinge mit einer anderen Rolle.
Nein.
Okay.
Nein. CEMA ist sehr gewerkschaftszugewandt.
Glaubst du, dass Gewerkschaften auch Menschen erreichen können, die andere Strukturen quasi weniger, also die etablierte Politik oder so, oder was weiß ich, so klassische politische Bildung nicht erreichen kann, wenn es um Verschwörungserzählungen geht?
Ja, glaube ich schon. Also ich möchte nur kurz einmal spezifizieren, als Geschäftsführung darf man, glaube ich, nicht in der Gewerkschaft, also als Arbeitgeberin darf man nicht in der Gewerkschaft sein. Das war nicht ideologisch.
Gut, danke.
Genau. Ich finde schon, also generell finde ich, machen die DGB-Gewerkschaften gute Bildungsarbeit und machen ja auch schon seit jeher Bildungsangebote und gehen da ja auch in Berufsschulen, in Betriebe und so weiter. Und ich finde das total wichtig, weil natürlich Arbeit der Ort ist. Also ich meine, ne, da verbringen wir mehr Zeit als meistens irgendwie mit Partnerinnen oder Kindern oder so. Und den auch stärker demokratisch zu nutzen, finde ich total wichtig. Und ich finde, Unternehmen haben da eine Verantwortung, denen sie aus meiner Sicht noch nicht stark genug nachkommen. Und gerade jetzt, wo auch der Staat sich oft mehr aus der Förderung zurückzieht, würde ich mir ja wünschen, dass Unternehmen, ne, da diese Rolle stärker füllen. Also Stichwort zum Beispiel Pride Month, wenn ich daran denke, dass gerade ganz viele CSDs wirklich Probleme haben mit ihrer Finanzierung. Aber ganz viele Unternehmen, und das finde ich gerade in diesen Zeiten auch wichtig, Regenbogenflagge zeigen, könnten sie das ja auch mit einer Spende kombinieren.
Ein klarer Appell. Also wenn irgendein CEO Geld übrig hat, jetzt habt ihr eine Lösung.
Lässt sich ja auch absetzen, ne?
Ich denke auch, ja. Letzte Frage, Urlaub am Strand, dafür oder dagegen?
Ja. Sind da Leute dagegen?
Ja, also schon, ja. Es gibt Leute, die dann lieber in die Berge fahren oder so, oder diesen klebrigen Sand nicht mögen.
Nö, ich mag Wasser. Ich mag auch Seen. Ich mag Natur. Katze, pack mich in die Natur und ich bin glücklich.
Wunderbar. Dann lass uns noch ein bisschen, hab Dank für die Offenheit. Du hast diesen Digital Services Act so bedingt zustimmend beantwortet. Ne? Du hast gesagt, gut, dass wir den haben. Ich habe da, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, so ein bisschen rausgehört, naja, aber wir bräuchten vielleicht noch mehr an Einbettung dieser digitalen Öffentlichkeiten.
Also generell vielleicht noch so als Disclaimer vorweg, ich finde es immer ein bisschen schwierig drüber zu sprechen, weil das ja ganz viel juristische Fragestellungen sind, die ich als Psychologin nur sehr bedingt beantworten kann. Auch wenn ich in der Rechtspsychologie promoviert habe, macht mich das nicht zur Juristin. Aber also ich glaube, also erstmal ist es gut, dass er da ist und dadurch ja auch nochmal eine andere Handhabe ist. Und wir sehen ja auch, dass es Klagen gibt und so weiter. Ich frage mich aber schon so langfristig auch, wie zuverlässig ist die EU als Partnerin, wenn wir immer mehr Mitgliedsländer haben, die halt einen Rechtsturn hinlegen. Wie geht das da eigentlich weiter? Das ist so die erste Herausforderung. Mich hat schon auch gestört, als ich den Koalitionsvertrag gesehen habe und Desinformation vor allem über den DSA gelöst werden soll. Das finde ich zu eng gedacht, weil das nicht nur genau über solche Wege geht, sondern weil wir eben viel mehr brauchen. Und ich oder auch CIMAS sich immer dafür einsetzt, gerade so ein Phänomen wie Desinformation multiperspektivisch zu begreifen und nicht nur als technologisches Problem, das man über Plattformregulierung lösen kann, sondern auch als Demokratieproblem und als gesellschaftliche Herausforderung. Genau, und deswegen glaube ich, es kann eine Unterstützung sein, es kann ein wichtiger Hebel sein. Im Moment haben wir aber zum Beispiel, also ein Ding ist, über den DSA sollen ja die großen Plattformen, soll der Zugang zu Daten für die Forschung eigentlich vereinfacht werden. Das ist total gut, weil im Moment ist das nicht so leicht, da dran zu kommen und dadurch wissen wir halt viele Sachen nicht. Ne? Also Meta sitzt halt auf, also jetzt zum Beispiel, oder X, egal wer, auf Unmengen von Daten, die sie nicht für die Forschung freigeben. Und dadurch kann man halt viele Dinge gar nicht genau benennen. Und das ist erstmal total gut. Was aber jetzt passiert ist, ist zum Beispiel Meta, die hatten ein Tool, das nennt sich CrowdTangle oder nannte sich CrowdTangle. Es ist nämlich eingestellt worden. Und damit konnte man wirklich gute Analysen machen. Und jetzt gibt es gerade gar nicht, also es gibt schon jetzt Zugang zu einem anderen Format, aber mit viel weniger Möglichkeiten und sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist dieser Gap der Implementierung, der gerade genutzt wird, dass man das, was noch nicht rechtlich durchgesetzt wird, halt auch einfach nicht macht. Mhm. Oder X, die, also Twitter war jetzt nie der Himmel auf Erden, aber was den Zugang zu Daten anging, war Twitter super. Also ich rede jetzt wirklich von Twitter und nicht von X, als es noch Twitter war. Deswegen war Twitter lange Zeit komplett überforscht, weil da nämlich einfach der Datenzugang der einfachste war. Ne? Und bei Instagram ist das viel schwieriger. Wie willst du, also ne, Stories, die nur 24 Stunden da sind, die kannst du nicht und so, ne, kann man nicht runterladen und alles. Und jetzt muss man aber horrende Summen bezahlen, um Datenzugang bei X zu bekommen. So, also machen die daraus Kapital, das kann sich dann vielleicht ein fettes Unternehmen leisten für die eigene Marketingabteilung, aber so eine kleine Organisation wie wir oder wie die meisten, die Forschungsarbeit machen, das geht halt nicht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr ungute Situation, gerade wenn wir sehen, dass eben Social Media so stark ja auch zur Radikalisierung genutzt werden.
Also ich habe diesen Punkt verstanden, ne? Wir müssen da irgendwie anders an die Daten kommen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich habe auch verstanden, dass du sagst, naja, also diese Plattformregulierung und sowas, das ist ein Teil des Problems und wir müssen über vieles anderes reden. Und ich verspreche, dass wir das machen, mindestens 10 Minuten. Aber sag noch, gibt es darüber hinaus etwas in dem Bereich dieser Plattformregulierung, wo du sagen würdest, das könnte helfen, Verschwörungserzählungen weniger in die Breite zu tragen?
Also die Rücknahme von Content Moderation hilft schon mal nicht.
Okay.
Und dass ja, also, dass es überhaupt sowas gibt wie diese ganze Moderation und so, das war ja jahrelange Arbeit. Ja. Das ist ja jetzt nicht, dass die Plattformen gesagt haben, oh geil, haben wir richtig Bock drauf, sondern das war ja auch jahrelange Arbeit, überhaupt an so einen Punkt zu kommen. Ne? Und jetzt wird das aber alles wieder zurückgefahren mit Begründung aus USA und Free Speech und bla bla bla. Und das sieht man ja auch, also dass auf X dann auf einmal rassistische Inhalte viel stärker verbreitet werden, dass da weniger gelöscht wird, also deswegen ja auch Rechtsextreme jetzt zum Beispiel X wieder stärker nutzen und so weiter. Und das ist halt eine Situation, die finde ich also so nicht tragbar. Und ich glaube, dass da auch politisch lange versäumt wurde, Druck aufzubauen. Ne? Dann kommt so ein Elon Musk nach Deutschland und dann wird fleißig Hände geschüttelt, anstelle halt politischen Druck aufzubauen. Und das merken wir halt jetzt. Also das heißt, diese Auslagerung an die Nutzerinnen mit so Aussagen, ne, ihr müsst Gegenrede machen, wir brauchen, also erstmal natürlich braucht es Medienbildung, aber ne, dass so Medienbildung als die All-in-One-Lösung verkauft wird, sind ja eigentlich alle Strategien, die dann auf die Nutzerinnen abgewälzt werden, wo die Plattformen einfach das große Problem darstellen. Und das finde ich gerade irgendwie so eine schwierige Imbalance. Und ich habe das Gefühl, da braucht es ein Umdenken. Also natürlich haben Nutzerinnen eine Verantwortung, man soll sich nicht scheiße im Internet verhalten. Trotzdem ist natürlich Gegenrede irgendwie nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern bedeutet ja auch, ich verbringe mehr Zeit auf dieser Plattform. Also das heißt, es kommt ja eigentlich, also ne, natürlich für Plattformen das gut. Und das ist ja auch mit den Community Notes. Ne? An sich finde ich das ja ganz spannend, dass man Nutzerinnen in so einen Verifikationsprozess einbezieht, also so als, weiß ich nicht, pädagogische Maßnahme. Aber das kann ja nicht das Hauptteil sein, weil dann nämlich das genau wieder abgewälzt wird. Ne? Kostenlos hat man dann irgendwie gesagt, ja, man hat was getan, aber eigentlich macht man nicht so viel. Und das ist eine total schwierige Tendenz. Ich frage mich aber auch, ob das wirklich jetzt ewig so weitergeht. Also ich meine, Social-Media-Plattformen brechen ja weg. Also das haben wir ja auch schon gesehen. Ne? StudiVZ gibt es nicht mehr. Das war... War StudiVZ meine erste oder MySpace? Bin mir gar nicht
mehr. Also man kann nicht mehr gruscheln.
Ja. Ich habe leider auch nicht mehr den Zugang gehabt. Ich hätte das ja gerne mal gelesen. Nee, aber ne, also StudiVZ ist weg, MySpace spielt keine Rolle mehr. Irgendwie so. Also das verändert sich ja auch. Und ich frage mich schon, und ich bin jetzt nicht die Zukunftsforscherin für Social Media Plattformen, aber ob wir nicht da auch irgendwann einen Bruch sehen, dass die Generation jetzt, die Junge, wieder mehr ins Private gehen möchte, so, ne? Also, und das vielleicht gar nicht mehr so lange so eine Phase ist, wo wir diese öffentlichen, also diese digitalen Marktplätze quasi haben, weil das halt ja auch so unangenehm ist oft, ne? Da wird man einfach nur angeschrien.
Und es gibt ja auf jeden Fall so ein sehr selektives Nutzungsverhalten in dem Sinne, trete ich selber in Erscheinung, ne? Genau. Das machen nur wenige, auch weil sie wissen, wie es sein kann, wie einem dagegen Wind, Hass und Hetze entgegengeblasen werden kann. Dann lass uns über dieses Riesenthema Gesellschaft, Demokratie reden. Ich finde das immer total schwierig, weil also unsere liberalen Demokratien, die brauchen eine liberale Öffentlichkeit, die brauchen aber auch so eine funktionierende Öffentlichkeit, wo jeder in Erscheinung treten kann, wo wir vertrauen können, dass diese Informationen, die wir da kriegen, irgendwie stimmen. Wie kriegt man das hin? Wie sieht da eine gute Balance aus, die quasi Verschwörungserzählungen nicht zu viel Raum gibt?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe da aber auch gerade ehrlich gesagt so eine gewisse Frustration, was so den öffentlichen Diskurs angeht. Vielleicht, wenn wir in 3 Wochen reden, bin ich noch mal ein bisschen optimistischer. Erstmal finde ich das noch mal ganz wichtig festzuhalten, dass, was du gerade gesagt hast, das, was wir als öffentlichen Diskurs im digitalen Raum wahrnehmen, ist ja nicht der öffentliche Diskurs, sondern... weiß ich nicht, 5%, die für 90% der Inhalte und damit auch des Schreiens verantwortlich sind. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil ich glaube schon, dass wir analog besser miteinander streiten und besser miteinander reden als auf Social Media. Aber wie wir auf Social Media miteinander umgehen, mit welchen Inhalten wir konfrontiert werden, wirkt sich natürlich auch aufs Analoge aus. Und da finde ich, dass wir es schon mit so einer Hyperemotionalisierung zu tun haben, die Faktendiskussion immer schwerer werden lässt und auch so einer Beliebigkeit von Wahrheit. Also Wahrheit und Faktizität ist kein Wert mehr an sich. Ne, dass selbst wenn man weiß, weiß ich nicht, das wurde KI generiert, dass dann man sagt, naja, ist ja egal, weil könnte ja stimmen. Also ne, passt halt zu meinem Bild. Ich finde, es gibt ja auch gerade diesen Trend, der auf TikTok gestartet hat mit Propaganda, auf die ich nicht reinfalle. Und da wird ja auch dann mehr auch so eine komplette Sinnentleerung dieses Begriffs Propaganda für alles, was man irgendwie doof findet, was auf Social Media rumturnt. Und das sind schon so Tendenzen, die mir Sorgen machen, weil wenn wir keine Begriffe mehr haben, wenn es nicht mehr so ein Verständnis, also ne, Dinge sind komplex und man kann nicht immer bei allem sagen, das war, das falsch, sondern es gibt Kontexte, ne, aber generell so ein Verständnis von, wir brauchen gemeinsamere Sprache, um uns einigen zu können. Wir brauchen ein Verständnis von Wahrheit und von Faktizität und das ist das, was wir erreichen wollen. Dann haben es halt autoritäre Akteure auch nochmal viel leichter, in Dinge reinzugrätschen und Dinge zu beeinflussen. Und ich glaube, darüber muss man sich irgendwie verständigen, dass es, und das fängt natürlich daran, dann, also das kann man, glaube ich, auf alle Ebenen ziehen. Also dass Talkshows halt nicht mehr nur die Leute einladen, die polarisieren, sondern die, die konstruktive Debatten auch hervorbringen. Also brauche ich wirklich die 30. Talkshow, in der die eine Person sagt, weiß ich nicht, ich würde nicht kämpfen und die andere sagt, ich würde kämpfen und ich denke, aber gibt es nicht viel komplexere Fragen, die wir eigentlich gerade beantworten sollten, die besser sind als so ein hypothetisches Blabla, von dem man eh nicht weiß, ob es stimmt, weil das weißt du nämlich erst, wenn es soweit ist, ganz ehrlich. Genau, und also da kann man das, finde ich, anwenden, aber auch natürlich im politischen Raum. Also das, ich glaube, dass ganz oft so dieses, was ist eigentlich ein politischer Gegner und was ist ein Feind, dass das so verschwimmt. Und das, finde ich, ist eigentlich total grundlegend. Also ne, man kann sagen, die Partei X ist mein politischer Gegner, aber es ist eine demokratische Partei, also ist sie nicht mein Feind und so gehe ich mit ihr um. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch immer mehr bricht in verschiedenste Richtungen. Also ich meine das gar nicht, also natürlich sieht man das am stärksten im rechtsextremen Bereich, aber es sieht man auch in anderen Bereichen. Und das führt natürlich dazu, dass Diskursfähigkeit verloren geht und Austausch verloren geht, der aber extrem wichtig ist in einer pluralen Gesellschaft.
Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, ne? Und dafür braucht es aber einen Rahmen und Grundlagen.
Genau.
Es braucht am Ende auch irgendeine Wahrheit, an der man sich festhalten kann und nicht so ein beliebiges, naja, das ist halt nur eine Meinung.
Genau, und also es braucht natürlich auch moralische rote Linien. Mhm. Ne? Also so ist jetzt nicht, ich will jetzt, es ist kein für Plädoyer für, setz dich mal mit der Neonazi ins Café und redet mal ganz nett. Aber das, was in einem demokratischen Rahmen passiert, das, wo eben rote Linien eingehalten werden, dass man da eben genau im Gespräch bleibt, miteinander im Austausch geht. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist für unsere Gesellschaft. Also raus aus dem Netz, rein ins Leben, Netz ist auch Leben, ich will jetzt nicht so blöd polarisieren, aber ja, dass man sich da eben auch mehr Verbündete sucht. Und ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist, sich mehr in Orten zu bewegen, wo nicht die ganzen Daten, die man hat, gespeichert werden.
Total, ne? Wir sehen ja jetzt auch, was mit diesen Daten alles so gemacht werden kann und was für reale Konsequenzen das haben kann. Lass uns noch ein bisschen auf den Einzelnen, die Einzelne schauen. Jeder hat ja, also immer, wenn ich das Thema Verschwörungserzählungen in meinen Seminaren aufbringe, gibt es total lebhafte Debatte und irgendwann kommt dann sowas wie, naja, wir haben da auch so einen Onkel. Also jeder hat irgendwie so eine Geschichte. Und oft ist es auch eine Geschichte von Hilflosigkeit, wo man eigentlich nicht so genau weiß, wie soll man damit umgehen. Was sind deine Do's, deine Don'ts, was sind deine Empfehlungen im Umgang mit Anhängern von Verschwörungserzählungen?
Ja, also das ist auch erstmal meine Erfahrung gewesen. Das fand ich auch ehrlich gesagt sehr bewegend, gerade in der Pandemie, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, also waren ja in der Pandemie Online-Vorträge. Und egal, wie viele Leute da waren, ne, und seien es irgendwie mehrere hundert, es gab immer Menschen, die ihre privatesten Geschichten da erzählt haben, weil die so verzweifelt waren und nicht wussten, an wen die sich wenden sollten. So, mittlerweile gibt es Beratungsstellen, aber das war ja nicht immer so.
Genau. Ein riesen Leidensdruck, ne, der da oft hintersteckt, ist auch meine Erfahrung.
Ja, also weil das sind ja auch ganz oft wirklich schlimme Geschichten, also die einem da erzählt werden. Genau, also generell würde ich empfehlen, wenn man merkt, das ist irgendwie wirklich überfordernd, dass man dann erstmal zu einer Beratungsstelle gibt. Es gibt spezialisierte Beratungsstellen zum Umgang mit Verschwörungserzählungen mittlerweile. Es gibt die sogenannten Sektenberatungsstellen. Die sind fast immer in kirchlicher Trägerschaft. Ich sage das nur einfach dazu, weil manche Menschen das ja nicht möchten. Aber sie machen eine, nennt sich dann weltliche Beratung. Also es ist jetzt nicht, dass man, weiß ich nicht, 10-mal die Bibel lesen muss, wenn man da hingeht oder so. Genau, also da kann man hingehen und sich beraten lassen und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man darunter leidet und überfordert ist. Generell, was ich glaube, was gut ist, ist, wenn man sagt, ne, man hat den Onkel, die Tante, die Schwester, wen auch immer, dass man sich erstmal fragt, was möchte ich eigentlich konkret als Ziel, was soll sich eigentlich ändern? Weil häufig haben wir einfach so dieses diffuse Gefühl und denken, ah, oh, das ist irgendwie blöd, ich will nicht, ne, das mit meiner Schwester oder was weiß ich wen. Aber so richtig weiß man gar nicht, wo soll das eigentlich hin, ne? Also in der Pandemie zum Beispiel möchte ich, dass sie eine Maske trägt. Möchte ich, dass sie mir nicht mehr die neuesten Studienergebnisse aus Telegram schickt oder sowas. Weil in dem Moment, wo man es konkret herunterbricht, dann hat man ja ein Ziel und dann fällt es einem schon mal viel leichter, konkrete Maßnahmen festzulegen, als nur mit diesem diffusen Bauchgefühl zu arbeiten. Wichtig ist auch Geduld. Ein Weltbild dauert, bis es sich aufbaut. Das dauert auch, bis es sich wieder abbaut. Und es braucht die Bereitschaft der also der Person. Ich finde es auch gut, sich Verbündete zu suchen. Ne? Also nehmen wir nochmal ein Beispiel der Onkel. Man selber hat vielleicht zudem eine Beziehung, wo man gut ernst sprechen kann, aber vielleicht nicht so humoristisch. Aber die Schwester hat mit dem noch so eine Witze-Ebene, kann einspringen, wenn es gerade nicht funktioniert. Mhm. Oder wenn man selber auf dem Schlauch steht oder so. Ne? Also jetzt nicht im Sinne von beide attackieren dann verbal den Onkel und prasseln auf ihn ein, aber dass man eben versucht, das vielleicht so ein bisschen im Sparring auch zu machen. Und wenn das eine Person ist, die einem wichtig ist, würde ich auch sagen, man sollte sich trotzdem Pause gönnen, weil diese Beziehung ist ja nicht nur von der Ideologie geprägt, sondern ne, von Liebe, Wertschätzung, gemeinsamen Erlebnissen. Und wenn man nur noch darüber redet, dann vergiftet das ja auch diese Beziehungsebene und damit auch den Zugang. Also das heißt nicht, dass, also ne, man sollte da schon drüber sprechen, aber halt nicht immer. Und vielleicht auch nicht in Hochstressmomenten. Also an Weihnachten wird man das jetzt nicht lösen. Da kann man dann vielleicht gucken, ob man Grenzen setzt oder so, aber dass man jetzt nicht mit dieser Erwartung dahin geht. Und das finde ich aber auch immer wichtig dazu zu sagen, wenn es gar nicht mehr geht, ist ein Kontaktabbruch, und der muss ja nicht für immer sein, auch legitim. Manchmal geht es ja auch um Sicherheitsfragen, ne? Also.
Ja, und das kann ja auch nur das eigene, oder was heißt nur, das kann auch das eigene Wohlbefinden sein, ne, wenn ich das nicht mehr aushalte. Also ich habe verstanden, ne, wir müssen uns so realistische und vielleicht auch manchmal so kleinschrittige Ziele setzen. Wir brauchen Zeit, Radikalisierung braucht Zeit, Deradikalisierung braucht auch Zeit und manchmal muss man sich vielleicht auch eine Pause gönnen. Ich frage mich noch, wir haben ganz zu Beginn über diese Bedürfnisse gesprochen, die dahinter stecken, ne? So ein Gefühl von Orientierung, von Sicherheit. Glaubst du, da liegt auch ein Ansatz, also diese Bedürfnisse vielleicht irgendwie, soweit das geht, in dieser Welt anders zu befriedigen?
Also ich glaube, man kann nie verhindern, dass man so einen radikalisierten Teil in der Gesellschaft hat. Mhm. Wichtig ist halt, dass der nicht immer größer wird und dass der so wenig politische Macht hat wie möglich. Genau, also das ist erstmal so das Grundsätzliche und ich glaube schon, dass man das trotzdem auch politisch adressieren und besser auffangen kann und dass das gerade aber auch oft nicht passiert. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Wir sehen ja, dass, also wir sind in einer anderen sicherheitspolitischen Lage als noch vor 10 oder 5 Jahren und das macht was mit den Menschen. Alle Erhebungen zeigen, dass Angst vor Krieg und kriegerischer Eskalation weit verbreitet sind. Das wird im Moment aber eigentlich vor allem von Akteuren wie der AfD oder auch BSW bespielt. Der Rest traut sich nicht so richtig daran. Und ich glaube, dass sowas genau die Lücken sind, die gefüllt werden. Ne? Oder auch während Corona hat sich die AfD ja als Kümmerer inszeniert. Die standen bei den Protesten auf den Marktplätzen überall, vor allem in Ostdeutschland. Und ne, waren die, die gesagt haben, wir sind eure Stimme, wir sind für euch da. Und das ist Quatsch. Aber ich glaube schon, dass das ganz stark auch zu diesem Erfolg der AfD jetzt beigetragen hat. Die haben das halt für sich genutzt. Und ich glaube, dass man das in Nicht-Scheiße auch nutzen kann. Also in konstruktiv. Und das ist durchaus möglich und in komplex. Und ich glaube, das ist ja das, also würde sagen, Ambiguitätstoleranz ist der Skill der Stunde, in der Lage zu sein, mit Komplexität in einer komplexen Welt umzugehen. Und das ist was, was, glaube ich, politisch stärker adressiert werden muss. Aber wie gesagt, auch medial. Also so, die Welt ist kein Fußballspiel, sondern komplex.
Und also ein Appell an Medien, ein Appell an andere politische Akteure, das ist ja zunächst, also wenn ich politischer Akteur wäre oder wenn ich Medium wäre, hätte ich ja immer ein Interesse an Reichweite. Und ich weiß, dass Krawall und Zuspitzung mir Reichweite bringt. Warum sollte ich das trotzdem machen, was du sagst? Also quasi nicht Krawall, nicht da drauf gehen.
Also wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er genau solchen Logiken nicht so doll unterliegen muss. Und ich glaube, das sollte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch bewusst machen. Natürlich ist Quote da auch wichtig und das ist ja auch Quatsch, ein Format zu machen, dass keiner guckt. Also ne, man will sie ja nicht nur selber bespaßen. Aber trotzdem das mit einzupreisen, finde ich, das kann man sich schon irgendwie auch leisten. Ne? Das ist so Punkt eins. Punkt zwei, glaube ich schon, dass Menschen Interesse an Differenziertheit haben. Ich glaube, man unterschätzt Menschen da ganz oft. Die, also ne, natürlich, manchmal will man sie auch einfach auskotzen, sonst hätten ja auch so die ganzen Reality-Formate nicht so einen Erfolg. Also das ist ja genau das, so die Lust am Schimpfen, am Lästern, an Gerüchten, weiß ich nicht was. Aber Menschen schätzen auch Differenziertheit sehr wert. Und ich glaube, das ist aber auch eine Kulturfrage, also eine Medienkulturfrage, dass man das auch nochmal stärker betont und dass man da hinkommt. Also ich würde das nicht unterschätzen.
Und vielleicht ergänzend für diese politischen Bewegungen, politische Strömungen, die wenigsten, also es gibt natürlich da so ein, wie soll ich sagen, so ein voyeuristisches Interesse an dem Krawall, ne? An der Zuspitzung, an dem, der es noch flotter, noch drastischer, noch krasser formuliert. Zugleich, da gibt es eine Reihe von Umfragedaten, die das bestätigen, gibt es da ein hohes Bedürfnis nach sowas wie Brückenbau und aufeinander zugehen und umgekehrt eine Angst vor Polarisierung.
Genau, aber da sind wir vielleicht wieder beim Social-Media-Dilemma. Im Internet wird dann halt viel rumgeplärrt und man teilt dann auch die Leute, die rumplärren. Und wie gesagt, ne, also ich glaube auch, da ist so eine Lust, also so was Voyeuristisches steckt da ja auch mit drin. Aber die Menschen in ihrem Alltag sind ja nicht so. Also die Person, die einen anschreit, ist ja eher die Ausnahme von der Regel. Ne? Also dann hat man ja auch oft schlechte Laune den ganzen Tag. Wenn das der Standard wäre, wäre das ja nicht so. Das heißt, ich glaube, das Bedürfnis ist wirklich auch da. Aber wir kriegen das medial oder im öffentlichen Diskurs irgendwie nicht gut übersetzt. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist, weil, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo ich finde, wo man da auch, weiß nicht, selbstkritisch drauf gucken kann, sind diese rassistischen Gesänge in Sylt vor einem Jahr. Mhm. Wir hatten eine riesige mediale Debatte darum. Ne? Jeder hatte dazu was zu sagen. Diese Leute wurden ja dann auch gefunden und ne, weiß ich nicht, passierte alles Mögliche. Jetzt aber die Frage, was hat uns eigentlich gebracht? Also hat das Rassismus eingedämmt, wie wir als Gesellschaft darauf reagiert haben? Hat das zu weniger rassistischen Äußerungen in der Öffentlichkeit geführt? Und ich würde sagen, nein. Was passiert ist, ist, die Tage danach hatten wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland einen Ohrwurm von diesem Lied. Das heißt, es war auf einmal bekannter mit diesen Textzeilen und nicht weniger bekannt. Wir hatten mehr Fälle von Rechtsextremen oder auch rassistisch eingestellten Menschen oder pöbelnden Jugendlichen oder wie auch immer, die das gesungen haben und nicht weniger. Es gab am Ende ja auch relativ wenig strafrechtlich an Relevanz. Also das heißt, diese Empörungskultur hilft uns ja nicht wirklich dabei, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus einzudämmen, sondern kann das manchmal ungewollt sogar befeuern. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das stärkste Plädoyer für verantwortungsvolle Diskurse, für also ne, es geht mir jetzt nicht darum, mit den Menschen, die in Sylt gesungen haben, in Dialog zu treten, aber sich zu überlegen, gerade mit dieser Logik von Social Media, wie können wir eigentlich damit umgehen, ohne das am Ende noch größer zu machen?
Wie können wir das, genau, vielleicht konstruktiv wenden? Pia, ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs mit dir ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben ja auf deinen Bildungsweg geschaut, wie du quasi dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Lass uns etwas in die Zukunft schauen. Das Amt des Bundesinnenministers ist gerade relativ frisch vergeben an Alexander Dobrindt. Jetzt sind ja in knapp 4 Jahren wieder Wahlen. Stellen wir uns vor, du bist Bundesinnenministerin. Und man hat dich da auch ernannt, ja, weil du da diese Expertise hast in Hinsicht auf Verschwörungserzählung. Was wären Punkte, was wären Dinge, die du anregen würdest in dieser krass verantwortungsvollen Position?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die haben möchte. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin zu sehr Psychologin, um Sicherheitsbehörden zu leiten.
Pass auf, stellen wir uns vor, der Innenminister berät ein Expertengremium und du leitest dieses wissenschaftliche Expertengremium. Geht das besser?
Ja, ich glaube, das geht ein bisschen besser. Cool. Aber also, ne, als Psychologin ist ja der Ansatz, erstmal so viel wie möglich über Prävention zu erreichen und so weiter, ne, bevor man dann in diese strafrechtliche Verfolgung geht. Genau, deswegen eierte ich da so rum. Aber ich finde, also zum Beispiel, also wie gesagt, ne, Fokus eher, wie können wir Dinge verhindern, bevor sie in den Brunnen gefallen sind. Wenn wir gerade sehen, dass sich eine neue Generation Neonazis ausbildet, sehr gewaltaffin, sehr aktionsorientiert, glaube ich, dass erstmal Jugendsozialarbeit wieder massiv aufbauen, gerade aufsuchende Sozialarbeit, finde ich gerade enorm wichtig. Geschlechtersensible Jugendsozialarbeit, auch mit Fokus auf Männlichkeit. Oh, das wäre total gut, wenn es da mehr Geld geben würde, würde auch helfen. Aber ist gerade, glaube ich, nicht so im Trend. Genau, also solche Faktoren, glaube ich, sind total wichtig und die strukturell systematisch mitzudenken. Ich glaube trotzdem auch, dass es eine schnellere Strafverfolgung braucht. Wenn ich das sehe, so bei so Querdenken-Prozessen, die haben teilweise Jahre gebraucht, bis die überhaupt losgingen. Das ist nicht gut. Es ist auch gerade, wenn wir von jugendlichen Straftätern reden, nicht gut, wenn die so lange brauchen. Man muss gucken, dass man an die Finanzierung rangeht, also dass man da, wo rechtsextreme Akteure, ja, dass man die Geldströme einfach versucht auszutrocknen, wo es möglich ist, also beispielsweise Banken gekündigt werden etc. pp. Bewaffnung ist ein Thema, das angegangen werden muss und es braucht halt eine Strukturfinanzierung von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die nicht auf Projekten basiert, sondern wenn ich an Opferberatungsstellen denke, die müssen sich jetzt nicht alle 3 Jahre ein neues Projekt ausdenken, sondern die müssen halt Opferberatung machen und das konsequent. Und das ist gerade immer wichtiger. Schutz der Zivilgesellschaft, gerade im ländlichen Raum, in Ostdeutschland, ist ein Thema. Ja.
Das sind ja richtig viele Sachen, ne? Die, glaube ich, auch tatsächlich nicht nur, aber auch in so einem BMI-Geschäftsbereich lägen. Also mit Prävention, mit Bildungsarbeit, Jugendarbeit, geschlechtersensible Jugendarbeit, wie du sagst, aber dann auch so etwas wie Strafverfolgung, Bewaffnung in den Blick nehmen. Vielen, vielen Dank. Meine Bitte wäre, falls du Bundesinnenministerin doch werden wirst, nochmal in den Podcast zurückzukommen.
Mache ich. Ja. Okay. Für den unwahrscheinlichen Fall. Ich glaube, muss man in der Partei sein? Nee, ne? Muss man
nicht. Ist keine Voraussetzung. So.
Mal gucken wir mal. Ich habe ja irgendwie nicht so gute Ausblicke auf die Zukunft, wer das stellen könnte in Zukunft. Aber naja, gucken wir mal.
Aber du hast ja eben auch gesagt, dass die Dinge sich ändern können. Pia, für heute vielen, vielen herzlichen Dank. Das war nicht nur mega interessant, es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also vielen Dank für die Offenheit. Vielen Dank auch für dieses wichtige Arbeiten, für dieses wichtige Engagement. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich fand es auch sehr schön.
Super.